Herzlich willkommen zum Fellbrück Wissenschaft Magazin Podcast. In dieser Folge ist Dr. Peter Fischer zu Gast. Sein Buch Kosmos und Gesellschaft ist im Sommer bei Fellbrück Wissenschaft erschienen. Mit ihm spreche ich über die Ursprünge der Soziologie als Disziplin, darüber, wie diese sich abgelöst hat von der Naturphilosophie und darüber, was die Reflexion auf diese Entstehungsgeschichte im Kontext neuerer Debatten über gesellschaftliche Naturverhältnisse leisten könnte. Ich wünsche viel Vergnügen mit dem folgenden Gespräch. Ja, guten Morgen, Herr Dr. Peter Fischer. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben, um mit mir über Ihr Buch zu sprechen, Kosmos und Gesellschaft, das gerade bei Fellbrück Wissenschaft erschienen ist. Bevor wir zum Buch kommen, würde ich Sie kurz bitten, sich einmal vorzustellen, etwas über Ihre wissenschaftliche Arbeit zu sagen.
Ja, das mache ich gerne. Ich bin, den Namen haben Sie ja schon gesagt, Peter Fischer, ich bin Soziologe und bin Privatdozent an der TU in Dresden, am Institut für Soziologie. Nebenbei bin ich auch noch Dozent für Pädagogik an einer Berufsakademie in Berlin. Das liegt daran, dass ich, bevor ich Soziologie studiert habe, auch Pädagogik gemacht habe und Pädagogik studiert und bin dann irgendwann zur Soziologie gewechselt. Meine Schwerpunkte, das, was ich da tue, ist hauptsächlich allgemeine Soziologie und historische Soziologie, auch ein bisschen Wissenssoziologie, wobei ich diese drei Bereiche dann doch irgendwie versuche zu verzahnen. Also allgemeine Soziologie hat so ein bisschen den Anspruch auf Theorie und auf Reflexion und möglichst breit angelegt zu sein, und in dem Sinne verstehe ich auch den Schwerpunkt für mich der historischen Soziologie als eine bestimmte Blickrichtung. Ich glaube, da werden wir bestimmt noch ein bisschen ausführlicher dazu kommen, aber das sind so die Themen, die ich da bediene. Und das Ganze ist dann auch häufig mit einer Vorstellung oder mit einer Idee von Wissen und der Frage nach dem Wissen verknüpft. Ja. Und ich war auch lange Zeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter unter anderem an der TU Dresden und in der Freien Universität und auch an anderen Universitäten. Und ich habe dann immer versucht, bestmöglich so ein bisschen diese Vorstellung von meiner Herangehensweise der historischen und der allgemeinen Soziologie auch in die Lehre zu überführen, sodass ich dann regelmäßig auch versucht habe, solche Seminare anzubieten, die einen historischen Blickwinkel haben, aber trotzdem eben keine Geschichte sind, sondern ein theoretisches Interesse. Und das versuche ich auch derzeit als Privatdozent in Dresden zu machen.
Ja, und wir wollen heute über Ihr Buch sprechen. Es heißt, wie gesagt, Kosmos und Gesellschaft. Wissenssoziologische Untersuchungen zur frühen Moderne, so lautet der Untertitel. Und obwohl es eben diesen historisch-soziologischen Fokus hat, versteht sich das Buch auch als Beitrag zu einer gegenwärtigen soziologischen Debatte, die, ausgehend von aktuellen gesellschaftlichen Krisen, über das Verhältnis von Gesellschaft und Natur geführt wird. Worauf spielen Sie damit an?
Ja, vielleicht erst noch zu dem, was Sie gesagt haben, dass es da auch etwas zu sagt. Das wäre ja auch ein bestimmtes Vorstellung von historischer Soziologie. Man macht das also nicht, um sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen und irgendwelche alten Sachen auszugraben, sondern der Fokus dieser historischen Soziologie ist immer die Gegenwartsgesellschaft. Ne? Es sind also Fragen, die die Aufklärung geben, wie wir zum Beispiel in den gegenwärtigen Situationen, ja, wie konnte es so weit kommen? Wie ist die Gegenwart entstanden? Ja? Was hat, die Gesellschaft hat ja eine historische Dimension, die oftmals ein bisschen in den Hintergrund gerät. Ne? Das heißt, wir haben eine Sozialforschung, eine Soziologie, die ist immer auf die Gegenwart ausgerichtet. Das ist ja auch vollkommen legitim, bloß die ist dann manchmal relativ kurz, die Gegenwart, und gilt für den Augenblick, und es gibt eben einen Wandel und etwas, was sich längerfristig besser abbilden lässt und auch besser verstehen lässt. Ne? Und diese Sache mit der Natur, die wir ja gegenwärtig diskutieren, unter dem Stichwort Anthropozän oder gesellschaftliche Naturverhältnisse. Das ist natürlich enorm spannend. Aber auch hier habe ich mich gefragt, naja, wie kommt das denn, dass sich die Soziologie jetzt plötzlich wieder für die Natur interessiert? Denn wenn ich auf mein Studium zurückblicke und auf das, was ich die letzten 15 Jahre in der akademischen, soziologischen, akademischen Welt gesehen habe, dann war die Natur relativ selten ein Thema oder ein explizites Thema. Also versucht man hier offensichtlich etwas nachzuholen, etwas einzulösen, was eine gewisse Zeit lang verdrängt und vergessen war. Und ich glaube, das ist der Punkt, an dem man sich mit einer historischen Reflexion, mit einer historischen Soziologie weiterhelfen kann und sagen kann, ja, vielleicht hat es Gründe, dass wir uns jetzt wieder einerseits mit der Natur beschäftigen. Die liegen auf der Hand, da schauen wir aus dem Fenster und sehen, es brennt in verschiedenen Regionen. Andererseits gibt es Hochwasser, es gibt Krisen in diesem Naturverhältnis. Aber es gibt auch andere Gründe, dass wir uns damit auseinandersetzen, nämlich der, dass wir das lange Zeit nicht gemacht haben und vielleicht fehlt irgendetwas. Ja, wenn die Soziologie sich nur für die Gesellschaft und nicht für das, was die Gesellschaft umgibt, interessiert, dann fehlt was. Und das ist ein Anstiegsgrund, ein Grund, ja, ein Anfangsgrund, weshalb ich gesagt habe, okay, wir sollten da vielleicht ist aus einer historischen Perspektive auf dieses Verhältnis von Gesellschaft und Natur blicken. Ja, weil man dann vielleicht ein bisschen etwas erklären kann. Ja, das kann ich gleich noch ein bisschen genauer ausführen, was damit gemeint ist. Und weil man da vielleicht auch den Status quo besser versteht, wenn man das historisch macht. Ja. Denn so, wenn ich dann ab und zu schaue und dann wird über das Anthropozän geredet, dann hat es manchmal so den Einblick, als wenn die Soziologen jetzt ein Buzzword, einen neuen Begriff aufgreifen, der gerade in manchen anderen Wissenschaften Mode ist und der so vielleicht erstmal auf den ersten Blick gar nicht passt. Ja. Aber wenn wir das ein bisschen uns als längere Prozesse anschauen, dann wird man vielleicht besser verstehen können, warum dieses Verhältnis von Gesellschaft und Natur ja doch kompliziert ist und eine Zeit lang aus dem Fokus geraten ist. Ja,
aus dem Fokus geraten. Das ist auch schon ein guter Übergang zu meiner nächsten Frage, denn in der Tat weisen Sie auch nach, dass man einen Unterschied zwischen Natur und Gesellschaft gar nicht immer kannte. Und die Frage wäre dann, wie dachte man zuvor über die Welt, ne? Und inwiefern spielt dafür der Begriff des Kosmos eine Rolle? Und in dem Kontext fand ich interessant, dass Sie vom Himmel auch als Projektionsfläche sprechen, was ist damit gemeint?
Ja, vielleicht schicke ich da noch ein Wort vorab, denn dieser Sprung ist ja für die Soziologie einigermaßen ungewöhnlich. Also ich gehe zurück bis zur frühen Neuzeit, ja, also tatsächlich bis ins 16. Jahrhundert. Die sehen ja, wenn man da in das Buch hineinschaut, dann die ganzen Naturphilosophen, die dann mit 1600, also mit Kopernikus und anderen anfangen, das ist doch eigentlich ungewöhnlich, dieser sehr lange Blick, nicht wahr? Das heißt, wenn die Soziologie sich historisch beschäftigt, dann kommt sie meistens bis zu den Anfängen ihres Faches, also bis ins 18., ja, eher ins 19. Jahrhundert und dann weiter zurück. Das ist ein gewisses Wagnis und verlangt natürlich auch erstmal eine Vorstellung von dem zu haben, was die Gesellschaft sein könnte, die nicht modern ist. Ja. Da kommen wir später auch noch dazu, zu dem Thema. Ich möchte es bloß sagen, dass wir eben, wenn wir jetzt also historisch sprechen, doch deutlich weiter zurückgehen, als dass die Soziologen üblich machen und wir uns in einer Zeit befinden, in der es tatsächlich so etwas wie eine Naturphilosophie gab. Also wir reden von der Renaissance und von der frühen Moderne, frühe Neuzeit ist der Terminus, den die Historiker da benutzen. Ich habe das frühe Moderne genannt, weil da auch immer schon ein gewisser Teil unserer modernen Gesellschaft mit drin ist. Und da gibt es eine Vorstellung, die auf den ersten Blick charmant ist, aber auch verwirrend. Denn die Natur ist sozusagen das Große, alles, was alles umfasst. Und da ist auch die Gesellschaft drin eingebunden. Also Gesellschaft ist ein Teil von der Natur. Das kennt man vielleicht, wenn man sich mit Ethnologie auseinandersetzt, außereuropäische, dann gibt es oftmals Gesellschaften, tribale Gesellschaften, Stammesgesellschaften, denen ähnliches Denken vorherrscht. Das heißt also, Natur und Gesellschaft ist eins. Gut, zurück zu diesem westlichen, zu diesen europäischen Gesellschaften, mit denen ich mich beschäftigt habe. Da gibt es also eine Tradition, wohlgemerkt eine Tradition der Naturphilosophie, die ist nicht überall gleich ausgebildet, die ist auch nur eine von mehreren Denkrichtungen in der Philosophie, in der man eben diese Natur und die Gesellschaft zusammendenkt und in dem es eben diesen Begriff des Kosmos gibt, der natürlich von der alten Philosophie kommt, aber der dann gleichzeitig auch erneuert wird. Und dieser Kosmos ist eben der Versuch, allem einem Ort so in gewisser Hinsicht zu geben. Ja, also jede soziale Entität, alle natürlichen Einheiten und so haben einen festen Ort. Das war sozusagen das alte Denken. Und da gibt es eine Stufenleiter, wenn man so will. Der Lovejoy hat von einer Kette von Wesen gesprochen. Das ist das alte Denken, was mit dem man versucht umzugehen und das doch erstaunlich lange noch anhält und in dem eben auch das Soziale eingebunden ist. Und das hat natürlich Konsequenzen. Also wenn man die Gesellschaft in der Natur denkt, dann benutzt man zum einen Modelle, Begriffe, die gleichzeitig auch von den Naturphilosophen, also von der Naturströmung da benutzt werden, die also auch Naturerscheinungen beschreiben und versucht die dann sozusagen zu übertragen auf soziale Erscheinungen. Und das ist so ein Phänomen, was ich durchaus spannend fand, dass man natürlich irgendwann gescheitert ist, weil das Soziale doch andere Logiken hat und vielleicht andere Komplexitäten hat als die Natur, aber dass man andererseits auch da recht weit gekommen ist mit dieser Gesellschaft innerhalb des naturphilosophischen Kosmos. Wenn wir uns Beispiele und das ein bisschen konkretisieren wollen, dann können wir natürlich an Thomas Hobbes denken, ja, der ein bekannter Philosoph heute nur noch für die Sozialphilosophie ist, der also den Leviathan und vielleicht das Long Parliament, das liest man noch, aber wenn man dann genauer hinschaut, sieht man, dass er eben auch ein Naturphilosoph war und sich mit natürlichen Körpern auseinandergesetzt hat und ganz interessant dann auch versucht hat, diese Idee der natürlichen Körper auf die soziale Welt zu übertragen, hat die dann aber künstliche Körper genannt, was ja irgendwie auch ganz spannend ist. Ja. Also Sie sehen, dieses Zusammen von Natur und Gesellschaft führt dazu, dass wir das Soziale vollkommen anders denken müssen, weil es nämlich eine längere Tradition oder eine stärkere Tradition der Natur in der Naturphilosophie gab. Die natürlichen Beobachtungen und die Phänomene, die waren da immer sehr stark und mit dem Sozialen hatte man so seine Probleme. Und das war auch etwas, was der Tom Hobbes schon kritisiert hat in einer Vorrede, dass er gesagt hat, naja, die Naturphilosophie, die sich natürlichen Körpern zuwendet, ist viel weiter entwickelt als eine Natur, als eine Philosophie, die sich künstlichen Körpern, die sich dem Sozialen zuwendet. Das müsste doch eigentlich gleich sein, weil ja beides in einem gemeinsamen Kanon denke ist, deswegen würde er das gerne fördern. Gut, nochmal kurz zu Ihrer Frage, damit ich jetzt nicht so weit abschweife. Die Welt stellt sich also uns komplett anders dar, wenn wir sie in einem naturphilosophischen Kosmos denken, die soziale Welt, ja, und sie wird auch versucht, anders zu bestimmen, ja, und man hat dann zum Beispiel solche Ideen wie Naturgesetze, mit denen man ein Stück weit kommt, aber wo man auch irgendwie sieht, es gibt Grenzen, ja, und das ist dann sozusagen die Chance für einige Einzelne und später für auch die gesamte Sozialphilosophie, dass sie sagt, naja, wir kommen mit dieser naturphilosophischen Erklärung nicht sehr weit, wir brauchen eine eigene Sprache, ja. Und dann vielleicht auch eigene Gesetze, die sich irgendwie unterscheiden von dem, was die naturphilosophischen Gesetze ursprünglich waren. Ja. Vielleicht erstmal so weit.
Sie hatten auch jetzt schon angedeutet, dass dieses alte Weltbild, ja, das gerät in eine Krise und es findet ein Ablösungsprozess statt. Und dann mal so gefragt, was ist der Auslöser dieser Krise? Mhm. Ne? Und dann fand ich an der Stelle ganz interessant, dass Sie da auf die Astronomie und die Astrologie zu sprechen kommen. Und letzteres ist ja in Wissenschaftskreisen heute einigermaßen verfemt, aber das war nicht immer so. Das fand ich ganz interessant.
Ja, vielleicht muss ich noch was zur Projektionsfläche sagen vorab, weil ich das ja gerade vergessen hatte. Ne? Also wenn wir uns diese Gemeinsamkeit nochmal anschauen von Natur und Gesellschaft in einem gemeinsamen Rahmen, dann fällt auf, dass es da manche Bereiche gab, was der Hobbes auch schon gesagt hat, die besonders gut entwickelt waren, die irgendwie Avantgarde in der Wissenschaft waren. Ne? Und das war dann tatsächlich der Blick in den Himmel, die Astronomie. Ja? Und das war eine Wissenschaft, da wurden in relativ kurzer Zeit unglaubliche Entdeckungen gemacht. Wir denken an den Umlauf der Gestirne und an neue Sterne, die auftauchen, ne? Der Wechsel von Geozentrik zu Heliozentrik. Und das heißt, man schaut aber in den Himmel und zu dieser Zeit noch ohne Hilfsmittel, ja, und versucht sich einen Sinn darauf zu machen, was denn da passiert. Ja, also irgendwann kommt natürlich das Teleskop dazu. Aber das ist eine interessante Sache. Und wenn man in den Himmel schaut, dann muss man ja Erklärungen dafür geben. Und es fällt auf, dass diese Erklärungen oftmals von dem Standpunkt der Gesellschaft gegeben werden, wie sie damals eben verfasst war. Geht vermutlich auch nicht anders. Ne? Und dass dann auch auffällt, dass Sachen hineinprojiziert werden. Also man kann zum Beispiel den Stern bestimmte Eigenschaften zuschreiben. Das ist natürlich sehr, sehr interessant, wenn man den Eigenschaften zuschreibt, weil man gar nicht weiß, ob das so ist. Aber das finden wir zum Beispiel bei Johannes Kepler. Der macht das sehr gerne und wir finden das auch hat so eine gewisse ästhetische Tradition. Also wenn man sich für Musik interessiert, dann gibt es zum Beispiel von Gustav Holst ein wunderbares Werk, das heißt The Planets, ja, also eine Komposition, und da werden die ganzen Planeten mit besonderen Eigenschaften ausgestattet. Da gibt es also einen Planet, der zornig und böse ist. Aber gut, das ist damit gemeint, wenn die Projektionsfläche ist. Das heißt, wir deuten das, was im Himmel ist, mit den Möglichkeiten, die wir von der Gesellschaft haben. Und das Gegenteil findet auch statt, und da sind wir schon bei der nächsten Frage, nämlich es werden ja neue Mechanismen und Gesetze entdeckt, neue Logiken in dem Art und Weise, wie die Planeten sich da oben am Himmel bewegen. Und da gibt es auch eine neue Mathematik und eine neue Sprache dafür. Das wäre dann die Rede von der Mechanik. Und das ist etwas, was diese Astronomie als erstes entwickelt, was dann sozusagen wieder übertragen wird auf die Gesellschaft, was ich vorhin auch ja schon gemeint habe, dass man sich dieser Methoden bedient. Ja, und da mit diesem Punkt ist auch, glaube ich, schon die Krise dieses alten Weltbildes ganz gut angesprochen, denn es gibt das alte Weltbild, also das des Ptolemäus oder auch ein christliches. Es gibt einfach Sachen, die sich damit nicht mehr so gut erklären lassen. Ja, die sind einmal sehr kompliziert, die Mathematik, die da hinten dran ist, und diese Vorstellung von dem, wie die Welt zusammengehalten ist, könnte man sagen, es gibt zwei Sachen, die problematisch sind. Das eine ist diese internen Grundlagen, die Mathematik und so, da würde man sagen, das ist irgendwie veraltet. Wir können Bewegungen nicht gut erklären, da brauchen wir irgendwas Neues dazu. Der zweite Grund, der dieses Weltbild, das alte Weltbild in die Krise rückt, ist, dass es tatsächlich ja auch gesellschaftliche Veränderungen gibt. Es gibt Kriege, es gibt die Frage, wie man den Staat zu gestalten hat, es gibt neue kulturelle Phänomene, und das alles kriegt man nicht mehr so ganz mit dem alten Weltbild in Einklang. Ja, und das führt dann zu einer Krise und zu dem, was ich genannt habe, die Zerstörung des alten griechischen Kosmos. Und da muss eben eine neue Naturphilosophie in die Reihe rücken und muss das versuchen, ein bisschen aufzufangen. Ja, und das ist, glaube ich, auch ganz spannend, weil Sie jetzt nach der Astrologie fragen. Die hat ja da in der Tradition eine ganz große Rolle gespielt, ja, also in der philosophischen Tradition. Aber ich will das versuchen, ein kleines bisschen anders aufzudröseln. Also die Astrologie damals und heute, wir beide versuchen jetzt hier uns über ein Buch zu unterhalten, was der Wissenschaft zugesprochen ist. Sie sind ein Lektor, ein Wissenschaftslektor, ja, und ich bin ein Soziologe. Und wir würden wahrscheinlich alle beide uns jetzt dazu bekennen, dass wir so an so etwas wie einen rationalen Akteur und eine gute rationale Erklärung glauben. Das ist das, was man in der Wissenschaft so macht. Würden wir erstmal zustimmen? Das würden wir sagen, ja. Das ist auch ganz interessant, weil das natürlich ein Modell ist, mit dem auch die moderne Sozialwissenschaft irgendwie gestartet ist. Aber vielleicht ist es ja auch so, dass das in der Gesellschaft nicht unbedingt in dem Maße, wie wir das in dem Wissenschaftsbereich glauben, der Fall sein muss. Also es könnte in der Gesellschaft sein, dass dieser rationale Akteur gerade nicht mehr die große Rolle spielt, wie wir das als in unserer Wissenschaftsblase glauben, sondern wenn man das sich empirisch anschaut, gibt es vielleicht eher einen emotional man, einen emotionalen Akteur, der vielleicht eine größere Rolle spielt, ja, und der dazu führt, dass dieses Rationale irgendwie so ein bisschen verdrängt ist. Vielleicht war das Ganze ja auch eine Vorstellung, eine Illusion, die wir mit den Wissenschaften hatten, und in der Gesellschaft spielt das also keine so große Rolle. Das wäre eine Frage, die man natürlich stellen könnte. Konkret bezogen auf die Astrologie heißt das, dass man diese Tradition der alten Philosophie irgendwann ausgewertet, sozusagen evaluiert hat und gesagt hat, naja, mit der Astrologie gibt es ein paar Probleme. Ja, die funktioniert nicht ganz nach diesem rationalen Modell, und sie hat natürlich auch das Problem, dass ihre Deutung verschiedene Instanzen überspringt. Ja, also wenn sie jetzt also einen Himmelskörper haben oder zwei und die stehen in einer bestimmten Konstellation, ist es ziemlich schwer zu erklären, wie das auf ihre Alltagsebene hinunterbrechen kann. Ne? Das heißt nicht, dass die Himmelskörper gar keine Auswirkung haben. Das wissen wir ja vom Mond. Aber diese Besonderheiten, das zu erklären, das funktioniert nicht so ganz. Ja? Deswegen hat man sich irgendwann dazu gesagt, okay, das können wir vielleicht betreiben als eine Unterfangen, mit dem man Geld anwerben kann. Also wenn man jetzt vom 16., 17. Jahrhundert ist, weil die Leute daran glauben, nicht wahr? Und es wichtig ist, es ist also beispielsweise nötig, wenn man eine Operation durchführt oder ein Schwein schlachtet oder ein Interview führt, dass man vorher weiß, wie die Sterne stehen, um sein Schicksal zu bestimmen. Das sind aber allein Gründe, soziale Gründe, Aberglauben etc. Das kann man mit der Aufklärung, mit der Moderne und mit dem Verweis darauf, dass das nicht alles wissenschaftlich seriös ist, kann man die Astrologie dann erstmal beiseite wischen. Und die zweite Teil wäre aber das, dass man sagt, naja, sie gibt es ja immer noch. Und das wäre dann sozusagen die Frage nach dem rationalen Akteur, die ich gerade gestellt habe, ob das vielleicht ausreicht oder ob es vielleicht in der Gesellschaft andere Tendenzen gibt oder andere Bedürfnisse, ja, die Astrologie dennoch, also jetzt weitergefasst, es gibt ja auch eine andere Bereiche, die da rein, ob die da vielleicht erfüllt werden, diese Bedürfnisse. Ne? Aber im wissenschaftlichen Kanon, auf dem wir uns hier beschäftigen, und da spielt die Astrologie keine Rolle mehr, und man kann genau in der frühen Neuzeit sehen, dass darum gestritten wurde und gesagt wurde, ja gut, das führt nicht besonders weit, aber wir betreiben es, weil es den Bedarf gibt, aber in der wissenschaftlichen Abhandlung, in der Philosophie hat sie eigentlich nichts verloren, und deswegen kann man sehen, dass sie da immer weniger an Bedeutung gewann und stattdessen die Astronomie sich als eine Naturphilosophie, später dann als Naturwissenschaft mit einer eigenen Mathematik und mit eigenen Gesetzen durchgesetzt hat. Ja. Aber spannend, und das wäre natürlich eine ganz andere Frage, die wir noch nicht klären können, ist dann, wie die Astrologie dann trotzdem heute noch bestehen kann und Leute Horoskope lesen. Aber das ist eine andere Diskussion.
Ja, die Disziplinen trennen sich also, das haben Sie auch dargestellt. Und aus der Naturphilosophie und später auch aus den Naturwissenschaften gliedert sich die Soziologie und die Sozialphilosophie, die gliedern sich aus. Es gibt nicht mehr den Anspruch, kosmologisch zu erklären. Vielleicht könnten Sie einmal kurz darstellen, welche Bereiche sich die jeweiligen Wissenschaften dann zurechnen, und dann darauf eingehen, dass aber gleichzeitig Einfluss der Naturphilosophie auf die Sozialphilosophie weiterhin existiert. Es gibt immer noch Bilder des Sozialen, die man sich unter anderem anhand der Natur macht, und es gibt auch ganz prominent noch das, was man das mechanische Weltbild genannt hat. Mhm. Vielleicht könnten Sie dazu was sagen.
Ja, also wenn wir nochmal den Gedanken, den ich vorhin geschildert habe, aufgreifen, dass beide eingebettet sind in die Naturphilosophie, also einmal die Gesellschaft, das Soziale, und andererseits die Natur und die Naturbeobachtung selbst, dann haben wir natürlich ein Problem, dass die Komplexität innerhalb dieses Feldes enorm anwächst. Wir wissen ja heute, Wissenschaft ist Spezialisierung, und das ist etwas, was man damals auch schon sehr gut sehen konnte. Das heißt, vor allem die Mathematik und die Methoden, die Berechenbarkeit sind auf ein sehr komplexes Maß angestiegen. Ja, also Newton wäre dann ein wunderbares Beispiel, bei dem es schon eine hohe Spezialisierung braucht, damit man das verstehen kann. Ja, da kann man also deutlich sehen, dass jemand, der Sozialphilosophie betreibt, zwar irgendwie dazu gezwungen ist, sich zu positionieren und zu sagen, naja, neues Weltbild oder altes Weltbild, haben Sie auch den Newton gelesen, kennen Sie den State of the Art, das muss man sozusagen betonen, und dann kann man irgendwie versuchen, sein eigenes Feld zu bearbeiten, aber wenn man sich das anschaut, sieht man, dass das etwas ist, wo die Komplexität auf dem Bereich der Naturbeobachtung enorm ansteigt und da eben sowas wie eine Spezialisierung hervorruft. Das führt dazu, dass es eben Leute gibt, die überwiegend Naturphilosophie betreiben, also Naturbeobachtung, und dann versuchen, das zu berechnen, und andere, die versuchen, etwas wie Sozialphilosophie zu machen. Und das sind sozusagen zwei Trennungsvorgänge, die ich feststellen konnte. Das eine ist, dass die Astronomen dann irgendwann aufhören, sich tatsächlich für das Soziale zu interessieren, sondern ihre Spezialität vorantreiben, nämlich die Beobachtung des Himmels und die Vermessung des Himmels und die Auflegung von Gesetzen, ja, den Umlauf der Gestirne kann man bestimmen, etc. Das wird dann recht deutlich zu einer Spezialisierung, und die interessieren sich dann tatsächlich oder beschäftigen sich nicht mit sozialen Phänomenen. Ja, das gibt also eine Trennung, die man recht schnell sehen kann. Andererseits wird diese Sozialphilosophie erst langsam zu eigenständigen Wissenschaften, zu einem ganzen Bündel. Am frühesten wahrscheinlich die Politikwissenschaft, wenn wir das Beispiel von Hobbes nochmal nehmen, weil da schon der Versuch eigentlich drin ist, zu sagen, okay, wir wollen etwas Eigenes. Aber es fehlt immer so ein etwas, was notwendig ist, um das Fach zu bestimmen. Denn man muss also erstmal ein eigenes Feld bestimmen. Das wäre das Soziale, das ist etwas, was relativ spät stattfindet. Und man muss auch einen eigenen Zugang haben. Und da ist es offensichtlich, dass die sich lange Zeit auf diese Naturphilosophie, auf die große Tradition stützen. Das ist übrigens bei August Comte noch viel, viel später auch noch so. Er legt ja auch eine Naturphilosophie sozusagen vor und versucht dann aber die Soziologie in diesem Feld als Fach zu etablieren. Und da sind wir schon im 19. Jahrhundert. Also diese Trennung funktioniert einerseits schnell, indem die reinen Naturphilosophen, die Astrologen oder auch andere Bereiche, in denen Naturbeobachtung stattfindet, sich davon trennen und sagen, wir machen unser eigenes Ding. Wir können das zwar Naturphilosophie nennen, aber man sieht sofort, es geht um Mathematik, um Berechenbarkeit, es geht um Gesetze. Ja. Und andererseits gibt es dann immer wieder Versuche, das Feld der Sozialphilosophie neu zu bestimmen, aber es dauert doch eine gewisse Zeit, bis es möglich ist, ja, und bis man hier so eine Eigenständigkeit hat. Und dann, weil Sie ja auch nach diesen Bildern gefragt haben, muss man sich ja auf irgendwie etwas stützen, wenn man eine neue Disziplin hat. Und dann merkt man doch sehr schnell, dass diese Naturphilosophie in die Naturwissenschaft als Vorbild dient. Ja, weil sie nämlich in der Lage ist, Gesetzmäßigkeiten festzustellen, weil sie in der Lage ist, Beobachtungen exakt festzuhalten und weil sie auch so etwas wie Vorausschau, ne, Berechenbarkeit liefern kann. Und das ist natürlich sehr attraktiv. Und deswegen ist es so, dass man zunächst versucht, mit Hilfe dieser Mittel auch sich dem Sozialen zu nähern. Ja, und dann dauert es eine Zeit lang, bis man sagt, naja, die Mathematik ist vielleicht doch ein bisschen zu starr und die Gesetze sind doch zu schwierig, um diese doch relativ flexible und wandelbare soziale Welt in den Griff zu bekommen. Ja, aber als Vorbild dient es allemal, und man muss natürlich auch sehen, dass es etwas gab, was tatsächlich funktioniert hat. Das ist ja also dieser Bereich der Statistik, ja, und der Zahlen. Also wir haben ja auch in den Sozialwissenschaften immer einen mathematischen Bestandteil. Ne? Daten, die aufgearbeitet werden, die haben immer eine mathematische oder eine Grundlage, auf der sie erhoben werden. Und das ist also ein Bereich, der bleibt. Ja? Dass es dieses Zählen und Messen gibt, ja? das ist wichtig. Aber die Erklärung und so, das ist also etwas, was sich erst allmählich entwickelt, und man sagt, wir brauchen andere Versuche, etwas zu erklären. Und das ist interessant, dass wir dann recht früh mit Montesquieu zum Beispiel schon jemanden haben, der sagt, das funktioniert mit einer mathematischen Naturphilosophie nicht. Ja? Exemplarisch dafür das mechanische Weltbild, weil Sie es vorhin angesprochen haben, die Mechanistik ist sozusagen ein erstes Paradigma der modernen Naturphilosophie, der modernen Naturwissenschaft. Die Mechanik ist also eine erste Idee, nach welchen Regeln und mit welchen Methoden man sich Phänomenen nähern kann. Der Höhepunkt ist wahrscheinlich dann bei Newton erreicht, und das ist etwas, was natürlich eine unglaubliche Attraktivität hat. Wir haben also eine Idee, wir haben Metaphern. Ja, die Mechanik deutet ja schon auf etwas hin. Wir haben Formeln und Methoden, wie wir uns dem nähern können. Und diese Mechanik ist also etwas, die sich durchsetzt. Und das hat natürlich zunächst mal Attraktivität. Ja. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was dieses Echo beschreibt. Und dann muss man irgendwie sagen und zur Kenntnis nehmen. Und das beginnt dann mit dem eigentlichen Gründungszeit der Sozialwissenschaften oder im 19. Jahrhundert. Also Soziologie wäre hier das bekannte Beispiel, dass man sagt, naja, es kann nicht alles Mathematik und Mechanik, sondern wir brauchen eben andere. Ja. Und erst dann erkennt man, dass es auch andere Traditionslinien gab. Ich habe ja vorhin angedeutet, dass die Naturphilosophie nur eine ist. Es gibt auch in dem religiösen Kanon oder ethische, andere Zugänge zur sozialen Welt, die man dann reflektiert. Ja, aber dieses Faszinosum, was diese Erklärung und Berechenbarkeit und die Mechanik hat, die ist natürlich erstmal da und bleibt eine lange Zeit. Ja.
Vielleicht daran anschließend nochmal die Frage, ob man sagen kann, ja, dass es da so einen Verlauf gibt und am Ende verliert sich also das Echo der Naturphilosophie in der Sozialphilosophie. Und Gründe dafür hatten Sie ja schon genannt. Man hat also festgestellt, mit den Instrumenten, die man zur Verfügung hat, kommt man nicht weiter, das passt so nicht zusammen. Jetzt nochmal die Frage, ob es vielleicht eventuell noch andere Gründe dafür gibt.
Ja, also gerade die Begründung der modernen Sozialwissenschaft oder der Soziologie ist ja doch ein wunderbares Beispiel. Ne? Man muss sich zunächst auf etwas stützen, was als Vorläufer gibt und muss das Feld bestimmen. Und dann braucht es aber doch irgendwie einen eigenen methodologischen Zugang. Und der ist dann eben in großen Teilen eben nicht mehr mechanistisch, und sondern ein bisschen eloquenter. Aber da passiert etwas, was wir am Anfang angesprochen haben, nämlich diese Trennung von der Natur. Ja, das ist ja etwas, was sozusagen eine Konsequenz ist. Ja, wir wollen also mit dem Beginn der modernen Sozialwissenschaften nicht mehr Natur, sondern das Soziale. Ja, und das ist vielleicht immer so, wenn man etwas Neues begründen muss, muss man sagen, das ist unser Feld und da haben die anderen nichts mit reinzuspielen. Also wir machen Soziales und Gesellschaft, ja, und dann sagt man, das ist eben gerade nicht Natur. Und damit ist sozusagen zu verzeichnen, dass die Natur aus dem Gegenstandsbereich herausfällt, weil man diese Trennung braucht. Ja, sonst könnte man sagen, naja, ihr macht ja irgendwas, was die Philosophie immer schon gemacht hat. Nein, wenn es was rein Soziales ist, dann ist es was Neues. Und dann kann man auch sagen, dann lassen wir die Natur erstmal außen vor. Ja, man kann in einer Übergangsphase immer noch sehen, wie versucht wird, mit den alten Begriffen und mit größeren Vorstellungen, auch mit Bezug auf Kosmos und mit Bezug auf größere Philosophie, das Soziale einzuordnen, aber zum bestimmten Punkt, und das wäre dann tatsächlich dann die Begründung der Soziologie, sieht man, dass die Natur außen vor ist. Vielleicht notwendig, ja, um diese Disziplin als eigenständig hervorzuheben, aber natürlich auch mit den Konsequenzen, die wir am Anfang besprochen haben, dass man erstmal sich für das Thema nicht interessiert. Ja. Weil man sagt, okay, Arbeitsteilung, so ist das in der Wissenschaft, die einen machen Natur und wir machen das Soziale und die Gesellschaft. Ja, also das kann man, glaube ich, schon ganz gut, kann man ganz gut nachvollziehen, diesen Bruch.
Ja, schön. Ich wollte einen kleinen Sprung machen und auf noch einen anderen Aspekt zu sprechen kommen. Und zwar nutzen Sie in Ihrem Buch ja auch den Begriff der Moderne und bezeichnen Ihren Untersuchungsbereich auch als Übergangsgesellschaft. Ne? Und auch kommen auch auf Gleichzeitigkeit und Ungleichzeitigkeit zu sprechen. Ich finde das sehr interessant. Vielleicht können Sie dazu noch was sagen.
Ja, sehr gerne. Also das war tatsächlich auch ein Antrieb, der mich dazu geleitet hat, hier diese Forschung zu machen. Also ist wahrscheinlich jetzt nicht verwunderlich, dass Soziologen sich für die Moderne interessieren. Das ist also sozusagen in jedem Lehrbuch zu lesen, dass das irgendwie zusammenfällt, moderne Gesellschaften, dann gibt es die Soziologie, weil sie darüber nachdenkt, was da passiert ist und gesagt hat, naja, es gibt vielleicht irgendwie einen Bruch. Ne? Und dann gibt es solche Erzählungen, die wir alle gelernt haben und irgendwie als Soziologen auch mit sozialisiert wurden. Also in der modernen Gesellschaft gibt es ein kapitalistisches Wirtschaftssystem. Es gibt in modernen Gesellschaften eine Kultur, die ist zunehmend individualistisch. Und es gibt ein politisches System, naja, das ist also, muss man heutzutage vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, aber eher demokratisch, ne, in den meisten Fällen. Das könnte man so als eine westliche Geschichte der Moderne beschreiben. Ob sie stimmt, ist eine andere Frage, aber zumindest gibt es da Veränderungen in diesen drei Bereichen. Ne. Und was mich natürlich interessiert hat, was man nicht vergessen soll, ist, dass es vielleicht auch einen Bereich des Wissens gibt, ja, der sich verändert hat. Also modernes Wissen unterscheidet sich fundamental von dem Wissen, was wir im Mittelalter hatten, weil die Welt sich verändert hat und wir agieren anders im Alltag mit vor dem Hintergrund eines anderen Wissens. Wie kommt die Übergangsgesellschaft damit hinein? Naja, also die Moderne braucht ja doch eine Abgrenzung, ne, ein Gegenüber. Ja, und das kann man natürlich einmal zeitlich und einmal räumlich machen. Ich habe das vor allen Dingen dann mal zeitlich gemacht und ich habe gesagt, naja, was ist denn dann nicht modern? Ne? Wenn wir von modernen Gesellschaften reden, brauchen wir irgendetwas als Gegenfolie. Ne? Und dann kann man natürlich sagen, ja klar, Mittelalter ist nicht modern. Ich bin dann auf die Idee gekommen, mir etwas anzuschauen, was irgendwo dazwischen ist, wo wir also Anteile des Alten, der alten Gesellschaft, der mittelalterlichen Gesellschaft noch drin haben und wo wir aber auch schon Teile der modernen, unserer Gesellschaft schon haben. Also das ist ein Übergang. Es ist also nicht mehr Mittelalter, das kann man ganz eindeutig sagen, wenn man das liest, dann gibt es Veränderungen, die nicht auf die ganz eindeutig anders sind als das, was wir im Mittelalter sehen. Es ist aber auch noch nicht modern, weil es eben trotz der modernen Anteile etwas gibt, was wir irgendwie heute überhaupt nicht mehr nachvollziehen können. Ja, und diese Übergangsgesellschaft ist sozusagen für mich ein Studienobjekt gewesen, um zu zeigen, dass die Gesellschaft, die moderne Gesellschaft eine Geschichte hat und dass das Errungenschaften sind, auf denen wir heute zurückgreifen können, die in dieser Zeit erstanden sind. Ja, und mit Bezug auf das Wissen und auf das Thema des Kosmos kann man natürlich sagen, dass hier eine bestimmte für uns selbstverständliche Ordnung der Welt, also des Kosmos, zustande gekommen ist. Ja, wir wissen über die Planeten, die da sind, wir wissen über die Sonne und die Erde, die ihren Stellenpunkt, ihren Stellenwert und ihren Ort im Kosmos hat. Und das sind solche sozusagen Errungenschaften, die man aushandeln musste, die aber auch eine Relevanz für den Alltag haben, je länger man das drüber nachdenkt, je weiter man das auslegt. Denken Sie also an den modernen Kalender und die Jahreszeiten und die Rhythmen, die das Jahr vorgibt. Ja, das sind also alles Aushandlungen bzw. Deutungsprozesse, die über längere Zeit in dieser frühneuzeitlichen Gesellschaft ausgehandelt wurden. Und das ist vielleicht das Ergebnis, dass wir die Moderne eben als eine Errungenschaft dieser Aushandlungsprozesse verstehen sollen. Ja, das ist, glaube ich, der Zusammenhang, den es mir ging. Also Moderne einmal als etwas, was auch eine Geschichte hat, aber nicht die Geschichte des Nationalstaates, die wir schon 100-mal hatten, nicht die Geschichte des Kapitalismus, die auch sehr gut erforscht ist, sondern eben die Geschichte modernen Wissens, was sich in einem Verhältnis von Natur und Sozialem widerspiegelt.
Ja, daran würde sich auch gut dann jetzt meine letzte Frage anschließen. Und zwar, was fehlt der heutigen Soziologie noch, nämlich bei ihrem Versuch, gesellschaftliche Naturverhältnisse neu zu denken? Und was leistet die Rückbesinnung, die Sie in Ihrem Buch vorgenommen haben? Mhm. Was leistet diese Rückbesinnung auf die Anfänge des Fachs in diesem Kontext?
Ja, also mir hat tatsächlich die historische Dimension gefehlt, ne, die hier uns erklärt, dass diese gesellschaftlichen Naturverhältnisse, die wir heute haben, welche sind, die sich über lange Zeit in einem Prozess mit der Natur entwickelt haben. Es ist sozusagen ein Ergebnis, eine letzte oder vorletzte Stufe, in der wir uns befinden. Weil man weiß natürlich nicht, wie es weitergeht. Es ist also eine bestimmte Stufe in einem Entwicklungsprozess, dem andere vorangingen. Ja? Und dieses Ausbeutungsverhältnis der Natur, wenn wir das als heute so ansehen, oder dass das immerhin reflexiv geworden ist, das heißt also, man denkt darüber nach, über dieses Ausbeutungsverhältnis, hat natürlich auch eine Vorgeschichte. Und mir ging es zunächst mal darum zu sagen, das kann man nachvollziehen, diese Entwicklung, und man kann schauen, was da passiert ist. Ja, das sind mehrere Etappen, die kann man beleuchten. Ich habe versucht, den Anfang der modernen Welt eben mit diesem frühen Neuzeit und der Kosmologie darzulegen, weil man da sehr viele Optionen gesehen hat, wie die Natur ins Denken erstmal. Es geht nur erstmal um das philosophische und soziologische Denken der Natur. Ja. Ist noch keine praktische Anleitung für die Ausgestaltung des Alltags. Es gibt also ganz verschiedene Möglichkeiten, wie man Natur und Gesellschaft zusammendenken kann. Das sind viele Beispiele, die ich da in diesem Buch gebe. Und die sollte man sich einmal anschauen, und dann kann man über diesen Entwicklungsprozess nachdenken und schauen, wie sind wir denn in dieses Verhältnis gekommen? Ja, und das ist natürlich ein Prozess, der viel detaillierter dargestellt werden müsste. Mein Versuch war eben, die Anfänge zu nehmen und die Naturphilosophie. Das ist also eine Zeit, in der man vielleicht noch relativ schicksalhaft auch mit der Natur zu kämpfen hatte, weil die Möglichkeiten, sich da auseinanderzusetzen, relativ gering waren. Ja, die Geschichte, die Natur war also am Anfang immer ein Schicksal, ja, mit dem man zu hadern hatte. Und das ist natürlich etwas, was wir heute in Teilen noch von Naturkatastrophen kennen, nicht wahr? Aber was dann doch versucht wurde, im Laufe des Entwicklungsprozesses als kontrollierbar und als berechenbar und gestaltbar darzustellen. Ja? Und mein Angebot an die moderne Sozialwissenschaft, die sich mit Natur auseinandersetzt, ist sozusagen zweierlei. Einmal zu überlegen, wie ist die Geschichte dieses gegenwärtigen Zustandes, ja, wie ist das passiert, wie sind wir zu unserem Verhältnis gekommen, und das zweite wäre zu gucken, ob es im Denken, also im Aufarbeitung, was für Beziehungen es da gab zwischen Gesellschaft und Natur. Und da finde ich, dass es doch ganz spannend auch andere Arten zu denken gibt, als wir das heute haben. Ich möchte nochmal vielleicht ganz kurz das Beispiel des Montesquieu anführen. Den sollte man in dem Zusammenhang vielleicht nochmal gerne reinschauen, denn der hat ja tatsächlich als einer der, ja, vielleicht ersten modernen oder letzten alten Denker, wie man will, sich ausführlich mit der Natur auseinandergesetzt und hat gesagt, naja, die Naturverhältnisse bestimmen natürlich auch die Gesellschaft. Ja. Seine Vorstellungen waren dann natürlich ein bisschen, ja, zu naiv und auch zu direkt, indem er gesagt hat, heißes Klima bringt bestimmte Charaktere hervor. Das muss man alles nicht so eins zu eins übersetzen, aber die Idee zu sagen, wir machen eine Gesellschaftsbeschreibung und nehmen die Naturverhältnisse mit hinein, das ist natürlich schon ganz spannend, ja, und das ist ein Denken, was dann erstmal irgendwann verloren war. Ja, also ein Beispiel, um zu sagen, dass man sich auch angucken kann, wie denn diese beiden Sachen zusammen gedacht werden können. Das ist, glaube ich, die Idee, die das Buch hat.
Ja, das ist wirklich sehr spannend und gibt wirklich einen fantastischen Einblick in diese Frühgeschichte des Fachs. Gut, dann würde ich hiermit quasi zu meiner abschließenden Frage kommen, nämlich, ja, inwiefern Sie das Thema noch beschäftigen wird und was Ihre weiteren akademischen Vorhaben sind.
Ja, das beschäftigt mich schon noch ein bisschen. Also ich hoffe jetzt, und es geht auch so langsam ein bisschen los, dass es Resonanz ein bisschen auf dieses Buch gibt, und da gibt es natürlich immer eine Diskussion. Was mich weiter interessiert und was ich gerne ein bisschen ausarbeiten würde, ist die Sache mit dem Weltbild. Ja, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen und müsste man natürlich auch nochmal differenzieren, dass es einmal dieses naturwissenschaftliche Weltbild gibt und einmal eine sozialwissenschaftlich-soziologische Vorstellung von Weltbild. Und das scheint mir etwas zu sein, mit dem man heute auch noch arbeiten kann, was bei Karl Mannheim zum Beispiel nochmal eine Renaissance hatte. Also da bin ich dran und versuche zu übersetzen, wie wir heute so etwas wie eine Weltbild- oder Weltanschauung, das wäre der zweite Begriff, Weltanschauungsanalyse, gestalten können. Das ist etwas, was in den 1920, 30er Jahren fast überall zu finden war, vielleicht bis zum Krieg, und dann irgendwann ist es verdrängt worden. Ich spreche das in dem Buch nur kurz an. Das ist auf jeden Fall ein Bereich, dem ich gerade sitze und dem ich weiterarbeite, neben anderen, aber das wäre sozusagen etwas, was in dem Buch angedeutet wurde, aber was ich nicht in dem Maße ausarbeiten konnte, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, also die Chancen und die Grenzen der Weltbildanalyse in der Gegenwart. Ja. Vielleicht ist es ja auch so, dass wir in einer Zeit leben, in der die Weltbilder wieder eine große Rolle spielen. Ja, also wenn wir das jetzt mal als politischen Begriff nehmen, dann war es ja eine Zeit lang so, dass die Weltbilder kein Thema waren, weil wir geglaubt haben an der Westen und die westlichen Werte und das Weltbild siegt, ja, und dann ist die Geschichte zu Ende, und dann brauchen wir uns damit nicht weiter auseinanderzusetzen. Das ist offensichtlich nicht der Fall, ja, und diese Weltbilder, so denke ich, waren immer da, sie waren vielleicht bloß verdeckt, und deswegen ist es ganz spannend, sich nochmal mit auseinanderzusetzen. Vermutlich aber unter ein wenig modifizierten Bedingungen, denn manches von diesen Theorien und Vorstellungen, von dem, wie Weltbilder funktionieren, das hat natürlich, müsste ein bisschen umgeändert, ein bisschen modernisiert werden. Ja. Es gibt von Kollegen da glücklicherweise schon ein, zwei Ansätze, aber das ist, glaube ich, das, was mich derzeit aus diesem Buch am meisten interessiert und womit ich mich beschäftige.
Ja, auch das klingt sehr spannend und ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei dem Projekt und bedanke mich sehr herzlich für Ihre Zeit.
Danke Ihnen.